Ja, ihr Lieben, auch ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich richte auch Grüße aus von der Gemeinde Massenbach. Die lässt die Gemeinde hier in Riedlingen recht herzlich grüßen. Zu Beginn lese ich aus Psalm 90 die Verse 1 bis 12, der älteste Psalm, den wir haben, ein Psalm von Mose. Und da heißt es in der Luther-Übersetzung: Herr Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie ein Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst, und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir beten. Ja, Herr Jesus Christus, das wollen wir tun. Du willst, dass wir daran denken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das heißt, damit wir dir nachfolgen, damit wir dir dein Leben übergeben. Und so danke ich dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für die Geschwister in Riedlingen. Und ich danke dir, dass hier dein Wort ausgebreitet werden kann. Und Herr, es ist meine Bitte und Gebet, schenkst, dass jeder dein Wort aufnimmt, es hört, auferbaut wird und dass es ihm zum Segen gereicht und dass es auch noch weiterwirkt in den Alltag. O Herr, du willst, dass wir auch im Alltag uns als Christen bewähren, dass wir auch durch unseren Lebenswandel, durch das, was wir sagen, aber vor allem durch das, was wir tun, Zeugen von dir sind. O Herr, schenk uns da die Kraft. Wir bitten dich aber auch für alle kranken Geschwister, zeig ihnen, du bist da, du bist ihr Trost, ihr Halt, und ihre Gebete bleiben nicht an der Decke hängen, sondern sie dringen zu dir und du tust das Beste, auch wenn es nicht immer das ist, was wir uns wünschen. Und so bitte ich dich, segne diesen Gottesdienst und setze ihn weiterhin zum Segen. Amen. Ja, ihr Lieben, ihr seht hier das Predigtthema: Der Herr bricht ein um Mitternacht. Und dazu lese ich den eigentlichen Predigttext. Der steht in 2. Petrus, Kapitel 3. Es sind die Verse 3 bis 13. Und da heißt es: Ihr müsst wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen: Wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht seine Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass sie ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, in dem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Wellen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Soweit dieses Wort. Ja, ihr Lieben, stellen wir uns einmal einen Schultag vor, weiß ich, an einem durchschnittlichen Dienstag, morgen in einer Schule. Es ist 9:45, 5 Minuten Pause, ausgelassene Stimmung. Die einen kauen auf dem Vesperbrot herum, andere schreibt seinem Nebensitzer eine SMS. Andere surfen mit dem Smartphone im Internet herum, andere unterhalten sich. Plötzlich geht die Tür auf. Der Englischlehrer kommt herein, er verkündigt unangekündigter Vokabeltest. Die einen hängen den Kinnladen runter, die anderen haben ein schadenfrohes Lachen im Gesicht. Die einen haben gelernt und sind bereit und die anderen haben sich am vorhergehenden Mittag einen schönen Lenz gemacht und sind nicht bereit. Petrus sagt klipp und klar, dass Jesus wiederkommen wird. Die ersten Christen haben die Wiederkunft Jesus sehr zeitnah erwartet, aber es geschah nichts. Dann sind die ersten gestorben und von der Wiederkunft weit und breit nichts zu sehen. Und schon treten Spötter auf, die wahlweise behaupten, Gott gibt's gar nicht oder der hat uns vergessen. Und wieder andere hielten das Gerede von der Wiederkunft für den letzten Husten. In dem spöttischen Theaterstück Warten auf Godot geht es um das Warten auf einen Herrn Godot, der für 2 heruntergekommene Soldaten die Wende zum Guten bringen soll, der aber nicht erscheint. Und Warten auf Godot ist sozusagen zu einem Synonym für vergebliches Warten geworden. Und natürlich hat der Verfasser auch an die Wiederkunft Jesu gedacht, Godot, da hört man ja förmlich schon Gott oder das englische Gott durch. Und auch Christen fragen bis heute, ja, wann kommt er denn endlich? Wann ist denn die Wiederkunft? Wann ist die Entrückung der Tag, an dem Gott das Leid und die Ungerechtigkeit beenden wird? Allmählich müsste Gott doch mal mit der Faust auf den Tisch hauen, bei dem himmelschreienden Unrecht, das Tag für Tag passiert. Ich habe 3 Punkte zu diesem Thema. Der erste Punkt, das Warten wird zur Anfechtung. Der zweite Punkt, das Warten will retten. Und der dritte Punkt, das Warten wird belohnt. Gehen wir es mal an. Das Warten wird zur Anfechtung. Petrus betont, Jesus kommt ganz gewiss wieder. Aber er sagt eben auch klipp und klar voraus, in den letzten Tagen, in denen wir jetzt auch leben, treten Spötter auf, die nicht nur mit der Wiederkunft nichts am Hut haben, sondern die uns auch noch verspotten, weil wir auf Jesus warten. Sobald du davon sprichst, dass Jesus wiederkommt, zeigen sie dir den Vogel, erklären dich für verrückt und Spott ist eine scharfe Waffe, weil er andere lächerlich macht, sodass eine sachliche Erwiderung kaum möglich ist. In den Versen 5 und 6 nimmt Petrus Bezug auf Noah und die Sintflut, zwar indirekt, aber er meint das. Damals, zur Zeit Noah, war sich alle Welt einig, der Mann hat eine Macke. Und auch als später Noah mit den Tieren in die Arche gegangen ist, da haben sie gesagt, nun ist der Noah komplett durchgedreht. Ich gehe davon aus, die Leute haben ihn verspottet, sie haben gelästert, sie haben gejohlt, sie haben gewirrt vor Vergnügen über diesen Mann. Aber Noah blieb dabei, er sagte, Gott hat es mir befohlen. Und über diese Begründung haben die Leute wahrscheinlich am meisten gelacht. Noah hat sich als Mensch seiner Zeit auch nicht vorstellen können, wie das sein wird, wenn es 40 Tage Regen, wenn die Quellen der Tiefe aufbrechen und das Wasser bis über die Berggipfel steigt. Aber Gott hat ihm nicht gesagt, er soll sich das vorstellen, sondern er soll sich darauf vorbereiten. Und als alle sagten, der Noah ist verrückt, da blieb er dabei. Gott hat es gesagt, also es wird kommen. Aber das Warten dauert manchmal sehr lange Bei Noah hat es 120 Jahre gedauert. Und auch wenn ihr alle heute am 31. Juli 2022 zu mir sagen würdet, ich bin verrückt, ich bleibe dabei, Jesus hat es gesagt, also wird er wiederkommen. Der Erfolg der Predigt des Noahs war überschaubar. Jesus sagt in Matthäus 24, als er auf die Tage Noahs Bezug nimmt, sie achteten's nicht. 120 Jahre lang hat Noah die Arche gebaut als sichtbares Zeichen. 120 Jahre achten sie nicht darauf. Sie hatten Wichtigeres zu tun, als sich zu bekehren. Jesus sagt, sie waren damit beschäftigt, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien. Ja, das sind eigentlich normale, von Gott gewollte sogar Beschäftigungen. Aber in der endzeitlichen Überhöhung heißt es, und ich bitte um Entschuldigung für die derben Ausdrücke, die ich jetzt gebrauche, fressen, Sex und saufen. Und damit ist auch unsere Zeit gekennzeichnet. Die haben ebenfalls Wichtigeres zu tun, als sich zu bekehren. Und dann wurde das Wasser zur Flut, die alles mitriss und überschwemmte, bis über die Berge, und Noahs Kasten hob ab und schwamm. Dieses Monstrum von Schiff, das war ja riesengroß, schwamm und alle Insassen wurden gerettet. Und alle anderen kamen um. Die konnten gar nicht mehr in die Arche, weil Gott selbst die Tür verschlossen hatte. Das nächste Mal, sagt Gott, kommt nicht mehr Wasser, sondern Feuer. Das sagt uns jetzt auch Petrus in Vers 7 unseres Textes. Er hatte ja nach der Sintflut zugesagt, dass die Erde nicht nochmals durch Wasser vernichtet wird. Gott überfällt mit seinen Gerichten die Menschen nicht ohne Vorwarnung. Er hat den Menschen zu Noahs Zeiten vorher Bescheid gesagt. Er sagt auch uns heute Morgen Bescheid. Und niemand kann sich, wenn es soweit ist, einmal herausreden, er habe es nicht gewusst. Doch, ihr wisst es. Also seid bereit. Der Theologe Manfred Metzger hat im 20. Jahrhundert Folgendes geschrieben: Jesus kommt weder heute noch morgen, er kommt überhaupt nicht. An anderer Stelle nennt er das Reden von der Wiederkunft Nonsens. Für eines muss man dem Metzger deutlich dankbar sein, der sagt es klar und eindeutig, was er meint, auch wenn es völlig verpeilt ist. Aber es gibt viele, die denken und glauben dasselbe, gerade auch unter den Theologen. Die sagen das aber nicht so direkt, sondern das verschwindet alles unter einem Nebel von Worten und du kannst hinterher gar nicht mehr herausfinden, was haben die jetzt denn eigentlich gesagt. Der sagt es wenigstens klar und deutlich, Jesus kommt weder heute noch morgen, er kommt überhaupt nicht. Und die Botschaft, die der Herr Metzger da abgelassen hat, die ist reiner Spott und Hohn für die Wiederkunft. Und jetzt sage noch mal einer, dass Petrus mit seiner Prophezeiung, dass in den letzten Tagen später kommen werden, nicht recht gehabt hat. Doch, er hat recht gehabt. Und gerade weil uns Jüngern Jesu die Wiederkunft so sehr am Herzen liegt, sollen wir besonders getroffen werden. Wo ist denn euer Jesus abgeblieben? Hat er die Wiederkunft verpennt? Die Zeit vergeht und nichts tut sich. Von Jesus weit und breit nichts zu sehen, so denken und spotten heute viele bis zum heutigen Tag. Das kann für uns eine Anfechtung sein. Haben die Spötter recht? Was entgegnen wir denn darauf? Hier hilft uns Petrus mit einem Verweis auf den Psalm 90, Vers 4. Das zitiert er hier. Ich lese das komplette Zitat aus dem Psalm 90, den Vers 4. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und, ich gehe da noch kurz drauf ein, wie eine Nachtwache. Also auf der obersten Bedeutungsebene können wir sagen, bei Gott gilt ein anderes Zeitmaß. Was uns lang vorkommt, ist bei Gott nur ein Wimpernschlag. Bei Gott gehen die Uhren anders. Oder kurz gesagt, Zeit ist relativ. Inzwischen sind ja auch die Menschen dahinter gekommen, dass die Zeit relativ ist, dass sie unterschiedlich schnell vergeht. Albert Einstein lässt grüßen. Ich habe mich mal schlau gemacht. Wenn es mir gelänge, 6 Tage lang mit Lichtgeschwindigkeit zu fliegen, würden auf der Erde 50 Jahre vergehen, sagt jedenfalls Einstein. Das heißt, meine Kinder wären bedeutend älter als ich. Ein reizvoller Gedanke. Ich möchte hier aber noch eine Schicht tiefer graben. Man kann die Heilsgeschichte in sechs Jahrtausende und damit in sechs Gottestage natürlich einteilen. Ein Tag ist 1000 Jahre. Wenn wir mal davon ausgehen, dass seit Adam 6 Jahrtausende vergangen sind, dann stehen wir heute am beginnenden 7. Tag. Der 7. Tag, der Sabbat, wird im Alten Testament Tag des Herrn genannt. Tag des Herrn, so nennt Petrus in Vers 10, aber auch die Wiederkunft. Erkennen wir die Zusammenhänge? Wir sind heilsgeschichtlich sozusagen kurz vor dem 7. Tag. Demnach würden wir möglicherweise kurz vor der Wiederkunft stehen. Keine Angst, niemand kann das Datum ausrechnen, auch ich nicht. Und ich weiß selbst, dass man sich da schwer vertun kann. Ich habe in den 70er Jahren geglaubt, dass Jesus bald wiederkommt und dass ich das Jahr 2000 niemals mehr erleben werde. Es ist anders gekommen. Bei Gott gilt es immer auch warten, und das Warten dauert meistens länger, als wir uns alle das gedacht haben. Das musste schon Abraham und Sarah erfahren, als ihnen wurde ein Sohn verheißen und der Sohn kam nicht. Sie sind dann zwar eigene Wege gegangen mit der Magd, ihr kennt ja die etwas schräge Geschichte. Und dann, als es praktisch menschlich völlig ausgeschlossen war, als endloses Warten auf den allerletzten Drücker, da kommt noch der Sohn der Verheißung. Oder auch Jesus selbst, der Messias, der wurde von Jesaja schon, weiß ich, 600, 700 Jahre vorher prophezeit, dass der Messias kommen werde, und niemand hat gedacht, dass das so lange dauert. Und so ist es natürlich auch mit der Wiederkunft. Es dauert länger, als ich mir das gedacht habe, als wir uns vielleicht alle das gedacht haben. Dennoch dürfen wir die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge sehen. Wir stehen vor dem 7. Tag. 6 Jahrtausende sind vergangen, jetzt kommt der 7. Also das mit den 1000 Jahren und dem Tag ist noch vergleichsweise leicht zu erklären. Aber nicht nur der Tag kann das auch abbilden, sondern auch die Nacht. 1000 Jahre, sagt Mose im Psalm 90, sind wie eine Nachtwache. Das ist etwas schwieriger zu verstehen. Ich will mich hier auch mal an einer Erklärung versuchen. Im Bewusstsein, meine Erkenntnis ist stückwerkend. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn da jemand nicht mitgeht, wenn er sagt, das kann man so nicht sehen. Okay, dann sei jeder seiner Meinung gewiss. Ich will mich dennoch mal an einer Erklärung versuchen. Eine Nachtwache, um die geht es ja hier, zur Zeit Jesu, war in 4 Teile aufgeteilt. Die erste Nachtwache von 18 bis 21 Uhr endet am Abend. Die zweite Nachtwache, 21 bis 24 Uhr, endet um Mitternacht. Die dritte Nachtwache, 24 bis 3 Uhr, endet beim Hahnenschrei. Und die vierte Nachtwache, 3 Uhr bis 6 Uhr, endet am Morgen. Ich gehe nun davon aus, dass es nach dem Sündenfall Nacht wurde auf der Erde. Das beschreiben ja auch die Propheten. Jesaja sagt, Finsternis bedeckt die Erde, Dunkel die Völker. Vom Sündenfall bis zur Geburt Jesu sind es 4 Jahrtausende. Das bedeutet nach diesem biblischen Vergleich, 4 Jahrtausende sind 4 Nachtwachen. Nach der 4. Nachtwache ist die Nacht vorbei und es beginnt das Morgengrauen. Das heißt, 4 Jahrtausende nach dem Sündenfall bzw. 4 Nachtwachen später wird Christus geboren. Demnach ist die Geburt Jesu am Ende der Nacht. Das heißt, es wurde Tag im Sinne der Heilsgeschichte. In einem Weihnachtslied heißt es, brich an, o schönes Morgenlicht, gemeint ist Jesus, aber er wird hier als Morgenlicht bezeichnet, als anbrechender Tag. Damals waren diese Zusammenhänge vielleicht auch noch geläufiger als heute. Christus ist gekommen, der Tag Gottes ist da, nur da war dieser göttliche Tag bloß 33 Jahre, dann wurde Christus gekreuzigt, die Sonne verlor ihren Schein, symbolisiert durch die 3-stündige Finsternis bei der Kreuzigung. Es wurde quasi wieder Nacht. In Jesaja 21 wird ein Wächter gefragt, wie weit denn die Nacht fortgeschritten ist. Und der Wächter gibt folgende sehr seltsame Antwort. Und passt mal auf. Der Wächter aber sprach, wenn auch der Morgen kommt, so wird es gleich wieder Nacht werden. Also der Wächter sagt, der Morgen kommt und gleich wieder wird es Nacht. Das kann man, glaube ich, nur heilsgeschichtlich verstehen. Mit Christi Tag, Geburt, ist der Tag angekommen, aber er ist nur angebrochen. Gleich darauf hat die Finsternis wieder das Kommando übernommen. Wir haben also heilsgeschichtlich wieder Nacht und seit der Himmelfahrt Jesus sind wiederum zwei Jahrtausende und damit zwei Nachtwachen vergangen. Wir stehen also, wenn man es auf die Nacht bezieht, mitten in der Nacht am Ende der zweiten Nachtwache und die endet ja bekanntlich um Mitternacht. In Markus 13, Vers 35 stehen Zeitangaben für die Wiederkunft und oh Wunder, diese Zeitangaben entsprechen genau den Nachtwachen. Da heißt es, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt, ob des Abends, das ist das Ende der ersten Nachtwache, oder um Mitternacht, das ist das Ende der zweiten Nachtwache, oder zum Hahnenschrei, das ist das Ende der dritten Nachtwache, oder frühmorgens, da endet die vierte Nachtwache. Und wenn wir das wiederum heilsgeschichtlich betrachten, dann wissen wir nicht genau, wann der Herr kommt. Das könnte nach dieser Markusstelle, nach der ersten, zweiten, dritten oder vierten Nachtwache bzw. Jahrtausend nach Christus sein. Und diese Linie von der Ungewissheit der Wiederkunft zieht sich ja durch die ganze Bibel, Tag und Stunde, ist euch unbekannt. Jesus sagt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, also unerwartet. In der Bibel gibt es aber dann noch weitere Schriftstellen, die das Datum der Wiederkunft etwas enger eingrenzen. Eine solche Eingrenzung finden wir in Lukas 12, Vers 38. Auch da geht es um das Kommen des Herrn. Und da heißt es, und wenn er kommt in der zweiten oder der dritten Nachtwache. Auch hier bezieht sich der Lukas auf die Nachtwachen. Also es ist nicht ganz ohne mit den Nachtwachen. Eine noch engere Eingrenzung finden wir im Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Um Mitternacht, also Ende der zweiten Nachtwache, ward ein Geschrei, der Bräutigam kommt, steht auf, geht ihm entgegen. Nun, wir haben heilsgeschichtlich Mitternacht. Ende des zweiten Jahrtausends, Ende der zweiten Nachtwache. Also auch nach diesem Vergleichsmaßstab stehen wir vor der Wiederkunft. Das heißt auch um Mitternacht, nicht Punkt Mitternacht. In einem Lied heißt es, und da habe ich auch das Thema dieser Predigt entnommen, der Herr bricht ein um Mitternacht, jetzt ist noch alles still, wohl dem, der sich nun fertig macht und ihm begegnen will. Also man könnte natürlich hier noch mehr dazu sagen, aber das war jetzt so in aller Kürze die heilsgeschichtliche Deutung, wie ich sie sehe. Möglicherweise sieht es manche anders, damit habe ich aber kein Problem. Aber klar ist, in beiden Vergleichen zeigt uns, dass die Wiederkunft Jesu nahe ist. Ich weiß nicht wann, vielleicht dauert es auch das länger, als ich mir das jetzt denke, aber ich kann nur das verkündigen, was auch in der Bibel steht, und da heißt, siehe, ich komme bald, Jesus kommt bald, und darauf möchte ich auch heute Morgen hinweisen. Und das führt uns dann zum zweiten Punkt, das Warten will retten. Ja, warum lässt denn Gott so lange auf sich warten? Weil er vergesslich ist? Weil er senil wäre? Nein, er möchte uns Gelegenheit zur Umkehr geben. Vers 9, da heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es ist also der feste Wille Gottes, alle Menschen zu retten. Das Warten ist Gnadenzeit, damit sich noch möglichst viele bekehren können. Das heißt aber auch für uns, die Zeit auszukaufen und Menschen zu Jesus zu führen. Mit anderen Worten, jeder soll die Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren und damit das ewige Leben bekommen. Heute kann jedermann noch Buße tun. Das müssen wir ausnützen. Diese Zeit wird aber auch vorbei sein irgendwann. Das Warten soll uns also anspornen. Und nach unserem Text sollen wir uns im Warten bewähren, im Gehorsam, im Retterwillen und im Bitten auf das Kommen Jesu. In den Versen 11 und 12a heißt es, wenn das alles auf diese Weise vergeht, also Himmel und Erde, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. In der Gemeinde Massenbach hatte ich früher mal den Chor und da haben wir ein Lied gesungen, das kommt nicht in Liederbüchern drin, das kommt, glaube ich, aus Amerika und ist dann in der deutschen Übersetzung bei uns erschienen. Und da heißt eine Strophe, gut ist's, gut ist's, des Herrn zu warten, warten und wirken für ihn, wirklich bereit auf sein Kommen, als wenn er heute noch erschien. Flehst du in Wahrheit, Herr Jesus, komm bald. Schrecklich, zu wem er einspricht, weiche, ich kenne dich nicht. Warten und wirken für ihn, das ist unsere Aufgabe. Dazu ermuntert uns Petrus, lebst du so, dass Jesus heute noch wiederkommen kann? Der Tag des Herrn kommt gewiss, daran lässt die Schrift keinen Zweifel. Und Paulus deutet ja sogar an, dass wir die Wiederkunft beschleunigen können, wenn wir uns für ihn und seine Sache einsetzen. Frei nach Paulus, Jesus kann erst kommen, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist, Römer 11, Vers 25. Aber selbst wenn Jesus heute oder morgen nicht wiederkommt, so weiß doch keiner von uns, ob nicht vorher der Tod zum Beispiel eintritt. Ich will ja keine Angst machen, aber wir müssen ja alle im Bewusstsein auch unseres Todes leben. Im Psalm 90 habe ich vorgelesen, da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug sein heißt, ein Leben mit Jesus zu führen, damit auf das Sterben vorbereitet sein. So müssen wir leben. Niemand weiß, ob er nicht heute einen Unfall baut, der ihm das Leben nimmt. Kann ja alles passieren. Niemand weiß, ob er nicht morgen eine schlimme Diagnose bekommt. Niemand weiß, ob er nicht einen Herzinfarkt kriegt. Und da ist noch manchmal noch nicht mal die Möglichkeit mehr, den Namen Jesus auszusprechen. Es kann so schnell gehen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, auf dass wir unser Leben mit Jesus in Ordnung gebracht haben, dass wir in der Heiligung, in der Nachfolge leben. Wir kennen ja alle das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, und da spricht er eine deutliche Sprache. Eingeschlafen sind alle 10, aber 5 von ihnen waren vorbereitet, die anderen 5 nicht. Und Petrus möchte eben nicht, dass es uns ergehe wie den 5 törichten Jungfrauen. In einem dem schon erwähnten Lied, das wir früher mit unserem Chor gesungen haben, heißt es, brennt deine Lampe, hast Öl du genug? Schrecklich ist ja der Betrug, wenn man nicht Öl hat, genug. Und das führt uns zum dritten Punkt, das Warten wird belohnt. Das war jetzt ziemlich negativ, alles was ich gesagt habe. Ja, das Gericht kommt, Jesus kommt und diejenigen, die ihm nicht gehören, werden in schreckliche Gerichte kommen. Aber für die, die ihm nachfolgen, da wird das Warten belohnt. Petrus tröstet uns also auch, das Warten wird belohnt. Vers 13 heißt es, wir aber, also diejenigen, die ihm nachfolgen, warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit, nach dem wir uns alle sehnen. Neuer Himmel, neue Erde. Das Schönste steht uns also noch bevor. Aktuell leben wir alle mehr oder weniger in einer Zeit, in der es uns äußerlich noch vergleichsweise gut geht, verglichen jedenfalls mit anderen Völkern und anderen Ländern, in anderen Erdteilen. Aber spätestens seit diesem Jahr habe ich persönlich, auch hier kann man es anders sehen, dass der Bogen des Aufstiegs irgendwie seinen Zenit überschritten hat und sich irgendwie langsam auch nach unten neigt. Wir leben aktuell in einer Zeit, in der die Gefahr eines dritten Weltkrieges real vor unseren Augen steht. Letztes Jahr hatte ich diese Gefahr gar nicht auf dem Schirm. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen unsicher über ihre Zukunft sind. Was kommt in der nächsten Zeit auf uns zu? Eine unbezahlbare Heizkostenrechnung, eine Hyperinflation oder gar ein atomarer Erstschlag? Jesus sagt, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen. Auch die gläubige Gemeinde fragt ja gar nicht oder fragt hoffentlich weniger, was kommt, sondern sie fragt, wer kommt? Jesus kommt, Jesus ist schon einmal gekommen. Das Wort wurde Fleisch. Damals hat Jesus die Grenze zwischen Himmel und Erde von oben her überschritten. Im Alten Testament wird uns in einem Bild gezeigt, wie man diese Grenze nicht überschreiten kann. Das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Der Turm sollte bis zum Himmel reichen. Hier sollte die Grenze von unten, von Seiten der Menschen, überschritten werden. Hier sollte die Brücke zu Gott von unten her gebaut werden. Das hat nicht funktioniert. Ein anderes Bild im Alten Testament ist das Bild von Jakobs Traum von der Himmelsleiter. Diese Leiter war vom Himmel her auf die Erde gesetzt worden. Und nur von oben her, vom Himmel her, kann diese Grenze überschritten werden. Jesus hat diese Grenze danach ein zweites Mal überschritten, bei seiner Himmelfahrt in der umgekehrten Richtung von der Erde in den Himmel hinauf. Voraussetzung für diese Grenzüberschreitung war ein Leben ohne Sünde. Die Himmelfahrt war der Übergang von der sichtbaren zur unsichtbaren Welt. Und Jesus kommt wieder. Die Entrückung ist die dritte Grenzüberschreitung, auf die wir warten. Und wenn er wiederkommt, wird er vom Himmel her die Grenze überschreiten, aber dann ist es keine Einbahnstraße mehr. Dann geht es nicht mehr von oben nach unten, sondern gleichzeitig auch von unten nach oben für alle, die ihm gehören, für die er die Sünden getragen hat. Das ist der Trost, den wir in dieser Zeit haben. Das ist die Belohnung des Wartens. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation hier jeder Einzelne steht. Dafür kenne ich euch zu wenig. Aber es gibt letztlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst deine Reise durchs Leben auf Arche Gottes, die rettet dich vom Verderben, oder du machst die Reise mit einem Luxusliner namens Titanic oder Titanic. Wie diese Reise geendet hat, ist bekannt. Christian, du hast ja vorhin das Lied gespielt, Näher, mein Gott zu dir. Das hat die Kapelle auf der Titanic gespielt und der Bandleader Wallace Hartley war ein bibelgläubiger Christ und der wusste sicher, was ihm geschieht, wenn er jetzt in den eiskalten Fluten des Nordatlantiks versinkt. Kurze Zeit später ist ja die Titanic in zwei Teile zerbrochen und in den eiskalten Fluten des Nordatlantiks versunken. Aber der Wallace Hartley, der dieses Lied dann noch angestimmt hat mit seiner Band, der wusste, wo er hingeht. Und das ist das Entscheidende. Das ist der Trost, den wir in unserer Zeit haben. Wer in der Arche ist, ist geborgen. Was kann uns da noch Schlimmeres passieren? Oder Schlimmes passieren? Ein verhauenes Examen? Kinder, die auf die schiefe Bahn geraten? Eine schlimme Diagnose? Tod von lieben Angehörigen? Alles schlimm, ohne Wenn und Aber. Ich will das gar nicht verniedlichen. Aber am Ende steht eben nicht das Grab und der Tod. Am Ende steht die Herrlichkeit bei Jesus. Das ist die Belohnung des Wartens. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Am Ende steht nicht das offene Grab und damit ist alles aus, sondern die Herrlichkeit bei Jesus. Und das kann mir jedenfalls helfen, auch über manche Probleme mal hinwegzusehen. Ja, ich habe auch sehr getrauert, als meine Eltern, mein Vater erst und dann meine Mutter, die ich sehr geliebt habe, gestorben sind. Aber ich wusste, sie sind bei Jesus, sie waren auch Nachfolger von Jesus. Ich werde sie wiedersehen. Und ich wusste, am Ende steht eben nicht das Grab. Das heißt nicht, dass ich nicht getrauert habe und noch trauere. Aber am Ende steht nicht das Grab, am Ende steht die Herrlichkeit. Und das müssen wir uns immer vor Augen malen, liebe Geschwister. Die Herrlichkeit ist es. Und in unserem Chorlied, das wir gesungen haben, lautete die letzte Strophe so: Herrlich, ja, herrlich für alle, die von ihm werden entrückt, die bei der Erstauferstehung werden von Jesus beglückt, selig und heilig, wer Teil daran hat, selig für alle Zeit, selig in Ewigkeit. Amen. Wir wollen zusammen beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben es gehört. Du bist als Kind wiedergekommen und du wirst wiederkommen, um uns zu entrücken, um uns zu holen. Herr, schenkst, dass wir unser Leben so führen und so ausrichten, dass wir dazu bereit sind. Und Herr, wir danken dir, dass wir eine solche Hoffnung haben, die uns nichts und niemand nehmen kann. Auch das Schlimmste auf dieser Erde, was uns geschehen könnte, am Ende steht die Herrlichkeit bei dir. O Herr, schenkst doch, dass wir immer diese Perspektive haben, dass wir daran denken, bei all den Problemen, die oft auf uns einstürmen und die uns kaputt machen wollen, dass wir mal darüber hinwegsehen, was am Ende steht. Da bist du. Und darum freuen wir uns. Und so bitte ich dich nun auch, segne diesen Sonntag und segne alle Geschwister, alle, die das auch im Bildschirm sehen und setze sie zum Segen. Amen. Nun wollen wir zusammen das Gebet sprechen, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.